Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Es ist 10.04 Uhr und wir sind verabredet wie jeden Sonntag hier zum Elbertalk. Eine Stunde nehmen wir uns Zeit für ein großes, ausgedehntes Interview. Das kennt ihr ja schon. Und was ihr auch schon kennt, ist die Tradition, dass den letzten Elbertalk im Jahres der Oberbürgermeister bekommt. Und der ist heute Morgen hier. Guten Morgen, Uwe Schneidewind.
Guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Das ist schon mal gut. Wie ist die Gemütslage so Ende des Jahres? Ist ja schon ein sehr grauer Sonntag, ist noch relativ früh. Wie geht's Ihnen?
Ja, war ja ein durchmischtes Jahr und ich glaube, man ist einfach froh, dass jetzt die Weihnachtstage kommen. Kinder kommen auch über Weihnachten und ja, also so ein zufriedener Blick jetzt auf den Jahresausklang und ich glaube, das tut uns allen gut, so ein bisschen durchzuatmen.
Absolut, das ist ein gutes Stichwort, denn in Ihrer Amtszeit oder auch vorher haben Sie immer gerne so das Bild von einem Marathonlauf benutzt, um zu zeigen, wie so die Arbeit als Oberbürgermeister und in der Wuppertaler Politik ist. Bei welchem Kilometer sind Sie jetzt so Ende 2023 und wie sieht es mit der Puste aus?
Ja, so mittendrin. Ich weiß immer so, es gibt so zwischen 25 und 27 Kilometer, da hast du dann noch nicht den Mann mit dem Hammer gehabt. Du merkst, so eine gewisse Grundrhythmus ist da, da fühlt sich dann plötzlich doch wieder ganz gut an und man ist sich gleichzeitig bewusst, dass da noch einiges vor einem liegt. Also das ist so ungefähr die Gefühlslage.
Dann gucken wir uns an, was die Kilometer in diesem Jahr so für Sie gebracht haben. Schauen zurück auf das Jahr 2023 mit Oberbürgermeister Uwe Schneidewind hier bei Radio Wuppertal im Elbertalk. Herr Schneidewind, Sie haben ja schon Bilanz gezogen diese Woche für dieses Jahr und Sie sagen, dass Kriege, Inflation, Energieknappheit und auch die Klimaextreme, die wir hier und weltweit mitbekommen, ja auch uns Menschen hier in Wuppertal verunsichert und natürlich auch was mit uns macht. Aus Ihrer Sicht, wie macht sich das denn bemerkbar, dass halt auch diese großen Themen hier in Wuppertal irgendwie Auswirkungen haben?
Ja, also ich glaube, einerseits kommen die großen Themen natürlich auch hier an. Also das, all das, was an finanziellen Herausforderungen ganz viele Menschen in der Stadt trifft. Also jeder spürt, das ist nicht nur eine abstrakte Krise, es ist wirklich vor Ort da. Das gilt natürlich auch für die Kriegssituation. Wir haben ja ganz, ganz viele Menschen hier in der Stadt, die Familienangehörige, Freunde in den Kriegs- und Krisenregionen haben. Also damit ist das immer unmittelbar vor Ort. Und es ist natürlich so, dass auch für jeden Einzelnen das total wichtig ist, dass du zuversichtlich in die Zukunft schauen kannst. Das gibt dir die Kraft und die Energie. Und wenn man den Eindruck hat, da draußen bricht so alles zusammen, das lässt einen nicht unberührt. Ne? Denn wir sind ja heute über die Nachrichten, über die unterschiedlichen Medien, sind wir ja so nah dran an der Welt. Und das macht natürlich auch emotional was mit einem.
Sie sagen ja auch, man soll dann auch aufpassen, dass das Ganze klar eine Rolle spielt, aber nicht auch die guten Sachen überschattet. Und es gibt ja auch einige gute Sachen, sagen Sie. Was ist denn aus Ihrer Sicht gut gelaufen für Wuppertal in diesem Jahr?
Ja, wie Sie das sagen, also mir ist das einfach wichtig, dass auch wenn man auf die Stadt schaut, wo wir auch viele Herausforderungen, Probleme haben, über die zu Recht berichtet wird und wo wir auch ran müssen, aber es dann doch wieder Freude macht, wenn man merkt, was im letzten Jahr alles vorangegangen ist. Wir haben ja in der Jahresbilanz mal ein paar solche Dinge aufgezeigt. Bob Campus und Nachbarschaftspark. Ne? Also alle, die da hinkommen, sind begeistert. Das ist ein ganz neuer Ort des Zusammenseins im Quartier. Es wertet den Wuppertaler Osten auf. Die Montagsstiftung arbeitet so toll mit uns zusammen. Geht jetzt noch ein zweites Projekt an. Dann vielleicht auch im wirtschaftlichen Bereich, dass ein Unternehmen Vorwerk, das ja weltweit unterwegs ist, gesagt hat, nein, wir bekennen uns hier zum Standort, bauen jetzt die neue Zentrale im Rauental. Und jetzt in den letzten zwei Monaten dieser überragende Erfolg des Schwebodroms, kann jedem, der es noch nicht besucht hat, das unbedingt empfehlen, virtuell durch dieses Wuppertal des Jahres 1929 zu schweben und so toll gemacht. Auch eine wunderbare Gemeinschaftsleistung vom Wuppertal-Marketing, vielen in der Stadt, der Interessensgemeinschaft BAM. Und das sind so Dinge, wo man spürt, was hier alles geht. Oft dann ja eben mit bürgerschaftlichem Engagement, mit unternehmerischem Engagement. Also diese Stadt kriegt trotz schwieriger Randbedingungen immer wieder unwahrscheinlich viel auf den Weg. Begeistert nicht nur Wuppertalerinnen und Wuppertaler, sondern auch viele Menschen außerhalb. Und so am Ende des Jahres ist, glaube ich, ein guter Anlass, auch das nochmals ein bisschen ins Schaufenster zu stellen, so als Mutmacher jetzt für die Weihnachtstage.
Es gab viele Veränderungen, einige haben Sie schon angesprochen. Stichwort auch Elberfelder Wochenmarkt, der ja jetzt ein neues Zuhause hat am Platz am Kolk. Und die Händlerinnen und Händler, die waren am Anfang relativ begeistert und Sie sind auch begeistert. Und jetzt heißt es aber von den Händlerinnen und Händlern vor Ort, ach nee, ist doch nicht so dolle und wir finden den Platz doch nicht so toll. Also sind das Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht gut aussahen, die aber jetzt ins Jahr 2024 nochmal weitergetragen werden, wo man dann nochmal guckt? Also gehen Sie auf solche Sachen dann auch nochmal ein, wie die Kritik von den Leuten, die da ihre Stände haben?
Ja, absolut. Also wir sind ja mit den Marktbeschickern im engen Austausch. Und ich glaube, also das Stimmungsbild ist da auch bei den Händlern einzeln sehr unterschiedlich. Und vielleicht habe ich dann in der Pressekonferenz doch etwas zu euphorisch gelobt. Und das hat dann jetzt zu Recht von Herrn Schmitz dann die Reaktion ausgelöst. Aber wir sind da im engen Gespräch und haben jetzt ja auch in den letzten Wochen vieles getan, um die Händler dort jetzt am neuen Standort auch zu unterstützen. Und das wird auf jeden Fall auch so weiterlaufen. Bin da mit Matthias Nocke und den Händlern sind wir immer wieder ganz, ganz eng im Gespräch.
Ein Thema, was uns hier im Radio immer sehr auf die Füße fällt, beziehungsweise immer wieder herangetragen wird von Eltern, ist tatsächlich die Auswirkungen des Fachkräftemangels, die besonders spürbar sind in den städtischen Kitas. Also da bekommen wir eigentlich fast jede Woche irgendwie so Screenshots von Aushängen, wo es dann heißt, Kind kann nicht betreut werden oder es wird wieder aufgeteilt, Kinder müssen wieder mit nach Hause genommen werden, Eltern müssen sehr spontan und flexibel umplanen. Das ist sowas, was die Leute auch bewegt. Was bekommen Sie davon mit? Weil es ist ja natürlich auch ein Generationending, da sind Kinder betroffen, die vielleicht irgendwie ja dann lieber mit anderen Kindern spielen würden statt zu Hause. Also gibt es da irgendwie aus Ihrer Sicht eine Perspektive?
Also es ist ein Riesenthema, das auch intensiv natürlich bei uns ankommt. Es ist ja auch eine Herausforderung, die wir in fast allen Städten haben, weil es strukturell diesen Personalmangel gibt. Und es ist eben ein ganz schwieriger Spagat. Ich habe erst vor 4 Wochen mit allen Leitungen unserer städtischen Kindertageseinrichtungen zusammengesessen, für die das auch eine total belastende Situation ist. Die wissen, was das für die Eltern bedeutet. Gleichzeitig diese Personalunterbesetzung, jetzt kommt die Krankheitswelle noch dazu. Die Kolleginnen und Kollegen in den Kindergärten gehen wirklich immer wieder in den roten Bereich. Und da kam das Alarmzeichen auch von dort her. Und das ist jetzt ein ganz schwieriger Spagat. Was kann ich einfach kurzfristig machen, um Berechenbarkeit herzustellen? Das bedeutet dann aber oft, dass man sozusagen gezwungen ist, eigentlich die Gesamtkapazität jetzt bei Neuaufnahmen herunterzuschrauben, damit die, die ihre Kinder da haben, Berechenbarkeit bekommen. Dann bleiben viele ganz außerhalb und das ist eben auch schwierig. Und ansonsten machen wir eben extrem viel im Hinblick auf Ausbildungsmobilisierung an Maßnahmen, um eben die Tätigkeit in den Kitas noch attraktiver zu machen. Aber da muss man ehrlich sein, wir werden hier kurzfristig keine Wunder bewirken, weil das ist eben kein Wuppertal-spezifisches Problem. Das ist ein solches Ringen um Menschen und für die sind wir unendlich dankbar, die sind bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen und den Kindern eine möglichst gute Betreuung und Ausbildung zukommen zu lassen.
Absolut, aber man merkt schon, wir können jetzt nicht auf jedes Thema so explizit in die Tiefe eingehen, weil es einfach super viele Themen gibt, die Wuppertal in diesem Jahr bewegt hat. Aber was man so sieht, ist, gibt Sachen, die super gut geklappt haben und Sachen, die noch nicht klappen oder nicht klappen, die vielleicht auch so ein bisschen frustrieren. Da ist ja viel bei. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind jetzt auch froh, wenn Weihnachten jetzt kommt und das Jahr so ausklingt. Ist das denn eine Zeit, wo Sie als Oberbürgermeister dann auch mal abschalten können? Im Sinne von auch mal wirklich das Handy ein paar Stunden abschalten oder ist man als Oberbürgermeister auch in so einer Zeit, wo eigentlich alle mal so durchatmen, trotzdem immer erreichbar, wenn mal was ist?
Ja, man ist natürlich immer erreichbar, aber es ist einfach weniger. Ne? Also insofern sind das schon ruhigere Tage. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass einem die Tage eben die Möglichkeit geben, sich nochmal ein ganzes Stück zu sortieren, aufs nächste Jahr zu schauen. Weil der Oberbürgermeisterjob ist ja einer, wo du wirklich von morgens bis abends eigentlich von einem Termin in den nächsten springst. Und solche ruhigeren Tage sind auch einfach zentral, um die Prioritäten nochmal klar zu bekommen, sich ein Stück zu fokussieren auf das, was jetzt im nächsten Jahr passieren muss. Und darum bin ich dafür dankbar, dass es ein Stück ruhiger dann über die Tage ist.
2022 haben Sie ja Ihren ehemaligen Kämmerer Johannes Slawich in den Ruhestand verabschiedet, eigentlich. Und der hat jetzt in diesem Jahr als CDU-Vorsitzender ein politisches Comeback gefeiert. Ja, ich würde sagen, zwischen Ihnen und Herrn Slawich hat die Chemie jetzt nicht immer gepasst, beziehungsweise man war dann doch schon mal unterschiedlicher Meinung. Und jetzt, wo er wieder da ist, nutzt er ja eigentlich jede Gelegenheit, um zu sagen, wie schlecht die Arbeit im Rathaus und in der Verwaltung ist. Also er teilt ziemlich aus. Wie nehmen Sie das wahr? Stört Sie das? Und habt ihr mal mit ihm gesprochen über das, was er so über die Arbeit jetzt in den letzten Wochen gesagt hat?
Also inhaltlich haben sich Johannes Laving und ich, glaube ich, durchaus immer sehr geschätzt. Wir haben ja auch, was die inhaltlichen Themen angeht, wenn man mal die Buga außen vornimmt, eigentlich sehr gut zusammengearbeitet. Und ich glaube, aus Wuppertaler Sicht ist das ja durchaus auch mal wieder ein Geschenk, wenn sich Menschen mit all dieser Erfahrung und Power dann auch nach dem Ruhestand hier in der Stadt so einbringen. Ich meine, das, was jetzt von ihm kommt, das ist eine klassische Oppositionsrolle. Manchmal reibt man sich schon verwundert die Augen, weil man sich sagt, hey, der war doch hier die letzten 22 Jahre in der Verwaltung und hat davon vieles genauso mit auf den Weg gebracht. Aber ich glaube, das ist ja Teil auch der politischen Kommunikation. Also insofern sind wir fein miteinander. Und ich bin ja durchaus auch dankbar, Johannes Laving mit einer sehr guten Vernetzung auf Landes- und Bundesebene. Wir müssen jetzt eine CDU-Dezernentenstelle besetzen. Ich glaube, da ist er jemand, der einfach einen guten Blick hat. Wo sind interessante Leute? Und daher bin ich da eigentlich gelassen und hoffe, dass das wirklich dann auch am Ende zum Wohle Wuppertals dient. Aber persönlich kommen wir weiterhin gut miteinander aus.
Macht die Rückkehr von Johannes Laving denn die Zusammenarbeit mit der CDU jetzt schwieriger als vorher?
Nicht unbedingt. Also weil ja die große Aufgabe jetzt von Johannes Laving ist, auch die ein oder andere Turbulenzen, die es ja innerhalb der CDU gab, zu kletten. Und ich glaube, es ist immer besser, wenn man dann auch politische Partner oder auch Wettbewerber hat, mit denen man sehr berechenbar sprechen kann, selbst wenn man in einigen Punkten uneins ist. Das ist fast schwieriger, wenn man mit Partnern zu tun hat, wo man jetzt gar nicht so weiß, wo ist man dran, wer hat da jetzt gerade ein Stück mehr die Macht in der Hand. Also daher kann, wenn das jetzt Johannes Laving wirklich gelingt, aus der CDU eine sehr, sehr schlagkräftige Einheit wieder zu machen, kann das für das politische Miteinander durchaus auch ein Vorteil sein.
Das klingt jetzt nicht so, als ob Sie Probleme oder Scheu vor Gegenwind hätten, weil, um jetzt nicht nur Johannes Laving zu nennen, sondern zum Beispiel auch so ein Klaus-Jürgen Rehse von der SPD, das sind ja so Beharrungskräfte, die sehr stark sind. Also es klingt jetzt so, als ob Ihnen das eigentlich Spaß macht, so diese Reiberei, oder haben Sie das unterschätzt? Haben Sie gedacht, das ist vielleicht einfacher so mit den einzelnen politischen Kräften?
Ja, ich meine, am Ende geht es ja darum, was ist das Beste für Wuppertal, und Menschen zu haben, die mit unwahrscheinlich viel Erfahrung, guter Kenntnis dieser Stadt unterwegs sind, das ist erstmal ein Fund, ne? Und gleichzeitig ist man natürlich immer wieder in der Diskussion darüber, wo brauchen wir moderne, wo brauchen wir andere Akzente. Und ich empfinde das eigentlich ein produktives Miteinander. Und man muss ja immer wieder sehen, jetzt in den Fragen, wo es wirklich um die entscheidenden Dinge für die Stadt ging, Haushaltsverabschiedung, jetzt die letzten Entscheidungen für die Dezernatsbesetzung, gab es ja überwältigende Mehrheiten auch über die Parteien hinweg. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass da, wo es wirklich zentral ist, auch die ganzen demokratischen Parteien wirklich an einem Strang ziehen, weil es ihnen um Wuppertal geht. Und dann gibt es weiter Themen. Da ist gut, dass wir um die jeweils beste Lösung ringen. Also ich muss sagen, am Anfang war das ja für mich ein bisschen mehr das Einkurven. Aber inzwischen komme ich mit den Konstellationen in einer guten Weise zurecht und empfinde das durchaus auch als positiv anregend.
In Sachen beste Lösung für Wuppertal, gibt es vielleicht in Sachen, wer wird Oberbürgermeister in 2025, unterschiedliche Ansichten? Also CDU und SPD wollen ja, Stand jetzt, eigene Kandidatin oder Kandidaten ins Rennen schicken. Ist es dann für Sie eine Option, eine zweite Amtszeit anzustreben? Können Sie das jetzt schon spoilern, wie es so in 2 Jahren aussieht?
Also ich habe ja für mich sehr deutlich gesagt, dass ich das Ende nächsten Jahres für mich dann entscheiden werde, weil ich glaube, das hängt ja wirklich auch davon ab, in welcher Situation sind wir, was für ein Typus von Oberbürgermeisterin vielleicht auch tut der Stadt gut. Und das ist dann ja auch ein bisschen abhängig davon, wer wird von SPD und CDU aufgestellt. Und ich mir einfach wünschen würde, dass wir möglichst viele gute Optionen haben, wo die Wuppertalerinnen und Wuppertaler den Eindruck haben, wow, jeder von den 2 oder vielleicht auch 3, der könnte das gut oder die könnte das gut machen. Und von all den Aspekten wird das auch ein Stück abhängen. Und ich schaue jetzt erstmal, dass wir auch im 2024 möglichst viele Dinge gut in Wuppertal voranbringen. Und vielleicht machen wir dann im nächsten Jahr zum Jahresrückblick, kann ich Ihnen dann vielleicht was Konkretes zu dem Thema sagen.
Ich nagel Sie jetzt hier drauf fest, Herr Schneidemann. Das werden wir auf jeden Fall besprechen, aber es ist auch schon ein gutes Stichwort nächstes Jahr, denn wir wollen natürlich heute auch so ein bisschen auf das kommende Jahr gucken, dass er gar nicht mehr so weit ist. Hier im Elbertalk zu Gast ist Uwe Schneidewind, unser Oberbürgermeister. Was mir aufgefallen ist, dass Sie auch heute wieder relativ schick unterwegs sind. Wir haben aber am Anfang der Sendung auch über dieses Marathonbild gesprochen, das Sie gerne verwenden, weil Sie auch Läufer sind. Haben Sie privat auch mal was anderes an? Es gibt ja Leute, die sind, wenn sie zur Haustür reingehen, binnen 10 Sekunden in ihrer Jogginghose. Wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Oder sind Sie immer so schick?
Ich schlafe also nicht im Anzug, nein. Also wenn ich zu Hause bin, habe ich auch Jeans, Pullover an und bin auch manchmal in der Stadt durchaus so zu sehen. Also wenn ich abends mit meiner Frau irgendwo hin essen gehe, dann ist das auch manchmal ein Stück legerer. Aber ich glaube, immer wenn man dienstlich unterwegs ist, das Amt hat ja auch eine gewisse Würde inne. Und ich glaube, das ist auch eine Erwartung von Bürgerinnen und Bürgern, dass man auch in der Art, wie man sich nach außen präsentiert, deutlich macht, dass man um die Bedeutung dieses Amtes weiß, dass das für die Menschen vor Ort hat. Also darum ist das einfach ein Ausdruck des Respektes. Und ich fühle mich sozusagen aber in beiden Formen sehr wohl.
Also jetzt so in der kalten Jahreszeit stelle ich mir das nicht so anstrengend vor. Aber ich kann mich auch erinnern, bei Ratssitzungen und so, wo es im Ratssaal wirklich gefühlt 45 Grad war bei 98% Luftfeuchtigkeit und trotzdem sitzen Sie und Ihre Kollegen da in Anzug, das stelle ich mir schon anstrengend vor.
Ja, aber ich glaube, wenn es ganz extrem wird, dann kann man ja auch mal ein Signal setzen, die Jackets dann noch ablegen, aber der Oberbürgermeister sollte sozusagen dann noch der Letzte sein oder derjenige, der das dann als Vorschlag einbringt. Nee, und ich meine nicht. Ich bin ja seit 20 Jahren in unterschiedlichen Formen von Führungspositionen und das sind so Situationen, da kann man mit umgehen. Ich glaube, da gibt es da draußen ganz, ganz viele Menschen, die tagtäglich in ihrer Arbeit, gerade wenn es um Hitze geht, anderes zu ertragen haben. Also da ist es mal bei höheren Temperaturen mit dem Anzug in einem Ratssaal sitzen zu müssen, ist nicht das schlimmste Berufsschicksal, das einen ereilen kann.
Wir treffen uns hier nächste Woche in der Redaktion im Kollegium mit so ugly Christmas Sweatern, also dem möglichst hässlichen Weihnachtspullis. Haben Sie sowas auch oder Anzug und Jackett auch zu Weihnachten?
Nee, auch da ein Stück legerer, aber muss ich sagen, an diesen ugly Christmas Pullis, dem konnte ich nie was abgewinnen, meiner Frau auch nicht, meine Frau auch nicht. Insofern gibt es die bei uns leider oder Gott sei Dank nicht im Repertoire, aber auch Weihnachten, wenn jetzt die gesamte Familie kommt, dann sitzen wir da auch so, dass wir uns alle jeweils wohlfühlen.
Und Herr Schneidewind, Sie haben ja auch Themen, mit denen Sie auch angetreten sind oder immer noch antreten, die jetzt vielleicht so ein bisschen ja, in den Hintergrund rücken aufgrund anderer aktueller Entwicklungen. Also viele Menschen in der Gesellschaft scheinen gar nicht so große Lust auf Transformation zu haben. Viele sehen den Klimawandel als nicht so wichtig oder kritisieren die den Klimawandel immer als Thema wieder aufs politische Parkett bringen wollen. Also Beispiel, wo wir hier im Radio viel Rückmeldung bekommen, ist die Idee einer Verkehrsberuhigung auf der Kaiserstraße in Vohwinkel. Das sind ja so Sachen, die finden Sie ganz gut, wo andere sich vielleicht gerade nicht so für begeistern können, eben weil andere Themen gerade so gewinnen und andere Parteien sich diese Themen auch nehmen, um damit Wahlen zu gewinnen. Ist das frustrierend, wenn die eigenen Themen ja dann nicht mehr so die Leute erreichen, sondern man echt damit beschäftigt ist, auf die anderen Themen alle zu gucken, die dann von anderen Parteien so hochgehalten werden? Stichwort Geflüchtete, das ist ja auch hier in Wuppertal so ein Ding. Also was macht das mit Ihnen?
Ja, also ich glaube, einmal in der Aufgabe geht es ja darum, sich um die Themen zu kümmern, die anstehen. Also das ist ja auch zu Recht die Erwartung. Und gleichzeitig sind natürlich viele dieser Klimathemen, bleiben ja hochrelevant. An diese gesamte Umbau unseres Energiesystems, ja nicht jetzt nur aus ökologischen Gründen, ne, sondern wir haben ja gemerkt, was diese Abhängigkeiten von Russland und anderen Staaten mit uns machen. Darum hat Christian Lindner das ja zu Recht auch als Freiheitsenergien bezeichnet. Also das sind ja Punkte, wo wir jetzt ja auch rangehen, Ausbau regenerativer Energien, andere Wärmeversorgung, weil uns das nicht nur im Hinblick auf die Klimafrage hilft, ne, sondern es uns unabhängiger macht und auf mittlere Sicht ja am Ende auch die kostengünstigere Option ist. Und bei den sehr umkämpften, kritischen Themen, gerade der Verkehrsbereich, da ist ja ganz bewusst die Philosophie, wir setzen hier jetzt nichts mit Brechstange durch, sondern wir wollen immer mehr arbeiten, auch mit Experimenten, das einfach mal auszuprobieren. Das hat sich am Laurentiusplatz bewährt, letztlich jetzt ja auch am Platz am Kolk. Und das ist ja auch die Idee für die Kaiserstraße. Es geht ja nicht darum zu sagen, und die wird jetzt verkehrsberuhigt für immer, sondern die Idee ist im nächsten Jahr mal eine Woche das auszuprobieren. Was macht das? Wie fühlt sich das an? Kriegen wir den Verkehr anders geregelt, um dann auf der Grundlage diskutieren zu können, was war gut und was war nicht so gut. Und das möchte ich auch durchaus auch gerne in der Form weiter vorantreiben.
Was in Wuppertal ja immer ein großes, großes Thema ist und war, ist das Thema Geld. Die Stadt hat sich ja zum Beispiel nicht so einverstanden gezeigt mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz, mit dem neuen, auch andere Städte. Es wurde jetzt schon zweimal geklagt und so ein Dauerthema, auch schon vor ihrer Amtszeit, ist die Altschuldenlast. Und Sie haben ja gerade schon Christian Lindner angesprochen. Der Bund hat ja gerade ganz andere Probleme in Sachen Finanzen. Und aber trotzdem werben Sie ja oft in Berlin, auch gemeinsam mit dem Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte, für eine Altlastenlösung, also dass die Städte, dass denen geholfen wird von Bund und Land mit den Altschulden. Wird das angesichts der Haushaltslage also aussichtslos? Ist das auch was noch über ihre Amtszeit wahrscheinlich oder über Amtszeiten hinweg so das Thema ist, dass Wuppertal einfach Probleme hat mit diesen Schulden?
Das ist ein riesiges Thema und es ist ja nicht nur so, dass jetzt auf Bundesebene die finanziellen Spielräume extrem eng sind, sondern eben auch auf Landesebene. Und da ja ein Großteil der betroffenen Städte in NRW liegen, ist auch das Signal vom Bund sehr klar, das Land muss liefern. Das Land hat ja einen ersten Vorschlag vorgelegt, wo aber auch der Bund deutlich gemacht hat, das reicht bei Weitem nicht aus. Und die Landesregierung ja zugesagt, dass sie jetzt im nächsten Jahr dann nochmal ein ganzes Stück nachbessern will, mit dem Bund in Verhandlungen geht. Aber ich glaube, machen wir uns nichts vor, das wird schwer bleiben. Aber dennoch ist es wichtig, da dran zu bleiben, weil dahinter stecken ja sehr viel weitergehende Mechanismen, dass Städte wie unsere ja eine gewaltige, auch soziale Integrationsleistung erbringen und dafür überproportional viel Kosten aufwenden müssen und das nicht ausreichend ausgeglichen wird von Land und Bund. Und selbst wenn es nicht zu einer Altschuldenregelung in der von uns gewünschten Form kommt, muss an die Themen rangegangen werden, weil sonst die Folgen für Städte wie Wuppertal und andere einfach fatal wären.
Darüber könnten wir jetzt auch noch ewig reden. Wir springen aber noch auf ein anderes Thema, und zwar die Personalien in der Verwaltung in diesem Jahr. Es hat sich doch einiges getan. Im Fußball würde man vom Trainerkarussell sprechen, was sich dreht. Im Rathaus ist es das Personal- bzw. Dezernentenkarussell. Also Arno Minas ist jetzt in Münster. Stefan Kühn hat angekündigt, aufzuhören. Und wenn man dann zusammengekommen ist, um einen neuen Dezernenten zu wählen, dann hat das auch immer nicht so geklappt. Wir erinnern uns an den Sommer, wo das ja eigentlich schon klar war. Und dann über die Grenzen Wuppertals hinaus darüber gesprochen wurde, dass diese Dezernentenwahl ziemlich in die Hose gegangen ist. Wie nehmen Sie das Ganze wahr?
Ja, ich glaube, der Sommer war hoffentlich ein heilsamer Schock. Also man hat ja auch gesehen, dass er Wirkung hatte. Wir haben dann einstimmig Sandra C. als neue Personal- und Digitalisierungsdezernentin gewählt. Die fängt jetzt ja Anfang des Jahres an. Und wir werden jetzt drei Dezernentenpositionen im nächsten Jahr besetzen. Und ich hoffe, dass wir das genau in dem Geist tun, mit dem am Ende Thorsten Bunte und auch Sandra C. einstimmig gewählt wurden. Die Zeichen sind gut. Die großen vier Parteien haben sich verständigt auf ein Tableau, den Zuschnitt. Wir werden jetzt direkt Anfang des Jahres eine Personalberatung auswählen, die das begleitet. Und das Ziel ist, dass wir bis zum Sommer dann all diese drei Dezernentinnen und Dezernenten gewählt haben. Und wenn das gelingen würde, würde man dann mit einer kompletten aufgestellten neuen Mannschaft in diese nächste Phase gehen. Und ich bin da aktuell zuversichtlich.
Sie haben schon gesagt, der Stadtrat, der hat sich geeinigt, eben, dass bei der Personalwahl alles so bleibt, wie es war. Sprich, das Wuppertaler Modell, also es zählt am Ende das Parteibuch, also dass Parteien Dezernentenstellen besetzen dürfen, die halt Mitglieder ihrer Partei sind oder sein können. Macht Ihnen das die Arbeit schwerer, dass dieses Modell in der Form bleibt?
Also man muss ja sagen, das bedeutet, dass die jeweiligen Parteien besondere Vorschlagsrechte haben. Mhm. Und schon bei Sandra C., die hat ja kein FDP-Parteibuch, das rechnet die FDP auch hoch an, hat die FDP ein klares Signal gesetzt. Wir hatten zwar ein klares Vorschlagsrecht, aber wir haben konsequent nach Kompetenz geschaut, haben endlich auch wieder eine Frau in diesen Verwaltungsvorstand gebracht. Und ich glaube, mit diesem Kompass, und ich bin guter Dinge, dass die Parteien den auch weiter als Orientierung vor sich haben, da mache ich mir keine Sorgen, dass das am Ende auf Kosten von Fähigkeiten und Kompetenz geht.
Herr Schneidewind, das Jahr hat jetzt noch zwei Wochen. Was haben Sie sich denn für 2024 vorgenommen? Sind Sie schon so im Vorsätze-Nehmen-Modus?
Ja, zumindest mittendrin. Ja, ganz klar. Ich meine, Elberfelder Innenstadt, zu Recht ein Thema, wo viel Kritik laut geworden ist. Wir werden nächste Woche hoffentlich jetzt endlich handelseinig auch mit der obersten Denkmalschutzbehörde hier im Land und der WSW, dass wir da pragmatischer mit dem Denkmalschutz umgehen können, damit endlich wieder Berechenbarkeit für die WSW entsteht und wir diese gesamten Baustellenabläufe erträglicher machen. Das wird ein ganz, ganz schwerer, ganz zentraler Schwerpunkt. Wir haben gerade drüber gesprochen, die Besetzung dieser neuen Dezernatsposition ist entscheidend, ne? Also wie sieht der Verwaltungsvorstand aus, der die nächsten fast 8 Jahre diese Stadt prägen wird. Wir werden hoffentlich im nächsten Jahr jetzt auch sowohl die Wirtschaftsförderung neu besetzen an der Spitze, Buga Geschäftsführung auswählen, also viele wichtige Personalentscheidungen, die dann weiterwirken. Ja, und ansonsten auf der übergeordneten Ebene das Kämpfen für eine anständige Finanzausstattung der Kommunen. Wir werden im nächsten Jahr hoffentlich einen Doppelhaushalt verabschieden können, der uns nicht ins Haushaltssicherungskonzept führt und damit finanzielle Rahmenbedingungen für die nächsten beiden Jahre darlegt. Also man sieht, es sind einige Themen auf dem Zettel fürs nächste Jahr. Aber wenn uns das gelingt, ich glaube, dann haben wir die Stadt in vielen Bereichen gut aufgestellt für die kommenden Jahre.
Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt mitgeschnitten und ich glaube, mit Schaltjahr und so dürfte der letzte Elbertalk im nächsten Jahr dann der 22. Dezember sein, Herr Schneidemann. Können wir schon mal diese Themen dafür festhalten und natürlich auch dann schon über die Kommunalwahlen reden. Jetzt sind Sie ja hier in Wuppertal auch viel unterwegs, meistens auch mit der Schwebebahn. Wie ist das denn als Oberbürgermeister? Also in der Schwebebahn, wenn Sie zur Arbeit fahren, haben Sie ja keine Inkognito-Jeans an, sondern Sie sind dann schon als Oberbürgermeister zu erkennen. Werden Sie denn oft erkannt? Also ist das so, dass man dann so einen Blick bekommt, wo die Leute so, hä, der Oberbürgermeister in der Schwebebahn?
Ja, erkannt schon und es freut mich eben, dass die Menschen gar nicht so überrascht sind. Ich finde, das ist ein tolles Zeichen, dass wir in einer Stadt leben, wo das auch als selbstverständlich und normal gesehen wird, dass der Oberbürgermeister auch morgens mit der Schwebebahn zum Rathaus fährt. Und wenn, dann sind es dann eher angenehme Begegnungen, dass die Leute sich freuen oder einen kurz ansprechen. Aber in der Regel ist es eben eher ein kurzer Blick und man hat dann doch Respekt und sagt, Mann, der ist vielleicht auch noch nicht ganz wahr. Spreche ich jetzt nicht von der Seite an. Also empfinde das eher sehr angenehm. Und man taucht eben dann direkt morgens in die Stadt ein. Ich komme ja dann auch immer durch beide Fußgängerzonen. Und das ist für den Reality-Check ganz hilfreich.
Absolut, ja, um auch mal dann auch in der Stadt so unterwegs zu sein und nicht einfach im Auto fortzufahren und nur das Rathaus zu sehen, im Zweifel an so einem Arbeitstag auf jeden Fall. Sie haben jetzt schon viele Momente zusammengefasst. Hatten Sie in diesem Jahr einen Lieblings-Wuppertaler Moment?
Also ich muss sagen, die Eröffnung des Schwebodroms jetzt vor knapp 2 Monaten, weil ich auch die ganze Vorgeschichte kannte und in welcher Perfektion das entstanden ist, nicht nur die Projektion selber, auch das, was Gregor Eisenmann da gemacht hat. Ich muss sagen, das war schon ein besonders erhebender Moment, weil es so eine tolle Gemeinschaftsleistung war und ein solch fantastisches Ergebnis erzeugt hat. Also wirklich unbedingt reingehen. Es lohnt sich und machte richtig Lust auf Wuppertal.
Wir sind ja auch bald Winterferien, da kann man das auf jeden Fall unterbringen. Herr Schneidewind, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier im Elbertalk und den Blick zurück auf 2023 und den Blick auch auf das, was dann im kommenden Jahr so kommt. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank und allen noch schöne Weihnachtstage.